Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Demokratiegeschichte bietet nicht den Blick in die Zukunft, aber sie hilft uns, die Gegenwart besser zu verstehen und uns für die Zukunft zu wappnen, sagt Hedwig Richter. Willkommen in Ihrem neuen Buch Demokratie, eine deutsche Affäre, erschienen bei CH Beck. Herzlich willkommen, Hedwig Richter.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ja, prima. Sie haben ein sehr spannendes Buch über die Geschichte der Demokratie geschrieben. Es geht vor allen Dingen um die innere Demokratie, um die Teilhabe. Und eigentlich schon fast den interessantesten Punkt von vielen interessanten Punkten in Ihrem Buch fand ich, dass Sie schreiben, dass der Körper keine reine Privatsache ist, sondern eine Art Referenzgröße für den Zustand der Demokratie. Das müssen Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erklären.
Ja, also der Anhand des Körpers manifestiert sich Macht. Das haben Bourdieu hat es zum Beispiel gezeigt, der Soziologe, aber auch Iris Marion Young, dass im Körper sich ausdrückt, wie Macht funktioniert. Also zum Beispiel Menschen, die geschlagen werden, die vergewaltigt werden dürfen, die können gar nicht als politisches Subjekt ernst genommen werden. Deswegen war das um 1800 beispielsweise vollkommen klar, dass Frauen natürlich keine politischen Subjekte sind, dass sie natürlich nicht irgendwelche Bürgerrechte bekommen können, sowas wie das Wahlrecht. Ganz genauso bei Sklaven, die dürfen geschlagen werden, die darf man auch umbringen. Die sind nicht selber Herren ihrer Körper, also können sie auch gar nicht gedacht werden als politische Subjekte.
Je stärker sich die Körperlichkeit und auch die Gesundheit entwickelt, desto stärker hat sich die Demokratie herausgebildet. Das erzählen Sie wirklich sehr eindringlich. Auch Rudolf Virchow ist da ein gutes Beispiel, der sagt, ohne Gesundheit keine Demokratie. Mich interessiert die Analogie zu heute, was uns als Historiker ja immer am meisten interessiert. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der wir einen Körperkult haben wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Also es gibt kosmetische Operationen sind heute an der Tagesordnung. Wir leben in einer Hygiene wie noch nie zuvor. Hat das auch eine Aussage über den Zustand unserer Demokratie?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich will auf den Virchow ganz kurz nochmal zurückkommen, dass der sorgsame Umgang mit dem Körper eben wirklich ganz, ganz viel mit Demokratie zu tun hat. Also er sagt wörtlich, es ist die Aufgabe des Staates in einer Demokratie, er spricht auch von Demokratie, für die Gesundheit der Bürger zu sorgen. Und es ist mit ihm ganz, ganz eng gekoppelt mit sozialen Fragen. Armut, sagt er, ist befördert Pandemien, befördert eben Ungesundheit. Und in der Demokratie muss jeder Mensch muss der Staat dafür sorgen, dass die Menschen gesund sein können. Das ist total wichtig, denn im Zentrum von Demokratie steht ja die Würde des Menschen. Und wenn es um die Würde des Menschen geht, ist es eben die vornehmste Aufgabe oder eine der zentralen Aufgaben des Staates, diese auch körperlich eben zu ermöglichen. Das ist ja die grundlegendste Voraussetzung, damit ein Mensch in Würde leben kann. Da kommt auch der ganze große Sozialstaat mit rein, dass Menschen genug zu essen haben, dass sie eine gute Wohnung haben. All das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Demokratiegeschichte. Und ich denke tatsächlich, dass wir heute da, ich würde das sehr positiv interpretieren, dass wir einen sehr, sehr sorgsamen Umgang mit dem Körper haben. Natürlich erscheint uns das manchmal auch übertrieben, aber dass wir ganz vorsichtig sind, beispielsweise, dass wir Kinder nicht mehr schlagen. Das ist für mich auch eine ganz interessante Entwicklung, die wir in Demokratien beobachten können. Dass Frauen nicht mehr geschlagen werden dürfen, ist auch eine relativ junge Entwicklung. Aber all das gehört eben dazu, dass wir sorgsam mit Körpern umgehen, dass die Würde des Menschen eben ganz, ganz eng an den Körper geknüpft ist.
Ein anderer wichtiger Aspekt in Ihrem Buch der inneren Demokratie, von der Sie ja schreiben, ist das Mitgefühl. Es kam auf mit der Aufklärung und dann Kritik an der Folter, ging dann über in den ganzen Jahrzehnten in eine aktive Sozialpolitik. Wir leben ja auch heute in einer Zeit, um wieder so eine Analogie zu knüpfen oder falls es die gibt, in der wir ein extremes Mitgefühl haben. Also wir engagieren uns, wir haben ein hohes Commitment für Menschengruppen, die benachteiligt sind. Manchen auch sogar zu viel, die sprechen dann von Political Correctness. Aber ist das etwas, was auch viel über unsere Demokratie aussagt?
Ja, auch das würde ich so sehen. Also das Black Lives Matters oder Me Too. Ich sehe das ganz, ganz positiv und würde sagen, das ist erstmal gut, dass man sieht, dass Menschen benachteiligt sind. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, obwohl wir da sehr viel drüber reden, sind ja nach wie vor eine überwältigende Mehrheit der einflussreichen Posten beispielsweise in der Hand von weißen Männern, wenn man das jetzt mal ganz grob zuspitzt. Also ich denke, dass es, wenn man jetzt davon redet, da wird zu viel drüber geredet oder sowas sollte man doch immer auch noch mal die Fakten anschauen. Es gibt erst ein Drittel Frauen im Bundestag und so weiter. Also das würde ich sagen, ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, dass wir uns eben auch darüber Gedanken machen und eben auch mit dem Mitgefühl. Das finde ich auch unwahrscheinlich wichtig. Der Nationalsozialismus beispielsweise hat sich ja durch ein krasses Nicht-Mitgefühl ausgezeichnet, durch eine krasse Brutalität. Und das zeichnet doch und schmückt auch Demokratien sehr, zeichnet Demokratien aus, dass sie eben da viel, viel mehr haben, dass es ganz wichtig ist, dass es im Herzen der Gesellschaften auch ist, dass man eben Mitgefühl mit den Schwachen und mit den Minderheiten empfindet.
Sie haben die MeToo-Debatte schon angesprochen. Was machen denn die Frauen aus? Sie sagen, die großen Treiber der Revolution waren sie nicht. Das ist ein Mythos. Aber sie haben zur Sozialpolitik beigetragen.
Ja, also natürlich gab es auch bei Revolution Frauen, aber das war in aller Regel doch eine Minderheit. Und die Frauenbewegung, die so langsam in der Mitte des 19. Jahrhunderts entsteht und dann um 1900 aufbricht und auch sich wirklich eine politische Bühne erkämpft, haben sehr stark Vorstellungen von einem Differenzfeminismus, nämlich dass Frauen anders sind und dass sie auch besser sind. Das ist eine Vorstellung, die es eigentlich seit der Aufklärung sehr stark gibt, die Frau das bessere Geschlecht. Und deswegen betonen sie immer sehr, sie wollen Reformen und eben nicht Revolution. Sie wollen nicht gewalttätig sein. Und das wurde lange verachtet, aber sie haben unwahrscheinlich viel erreicht und waren unter anderem große Treiberinnen des Sozialstaates. Also mit diesem uns merkwürdig erscheinenden Differenzfeminismus haben sie eben gesagt, wir sind besonders zuständig für das Mitgefühl. Das war auch ein ganz starker Diskurs in dieser Zeit. Wir kümmern uns um die Armen und wir kümmern uns um die Kinder. Die Pädagogik muss besser werden, progressiver werden. Und da haben die wirklich eine ganz große Rolle gespielt. Was nicht heißt, dass sie sich nicht auch für das Wahlrecht eingesetzt haben. Also das stimmt nicht, dass die deswegen die politischen Rechte vergessen haben. Das war auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Mit dem in Anführungsstrichen Aufstieg der Frauen, überhaupt, dass Frauen wahrgenommen wurden, bis es zu politischen Rechten kam, wie Sie sagen, dauerte es ja noch. Aber es ging ein Kult des Schwachen in der Gesellschaft los, schreiben Sie, und eine Kritik an der ungezähmten Männlichkeit. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist da passiert?
Ja, also auch das beginnt mit der Aufklärung. Am Ende des 18. Jahrhunderts wird es sehr stark, dieser Kult des Schwachen, das wurde sehr gut von verschiedenen Historikern, Historikerinnen rausgearbeitet, dass man eben nicht nur, es zählt nicht einfach nur die Stärke, sondern man hat eben betont, zivilisierte Gesellschaften, das war in aller Regel der Begriff, Zivilität, müssen sich daran messen lassen, wie sie mit Frauen umgehen und wie sie eben mit den Schwachen umgehen. Und sehr oft wurde dann eben auch gesagt, dass die besseren Menschen eben diejenigen sind, die ohne Gewalt auskommen und eben mit Geistesgaben beispielsweise. Und um 1900 erreicht es dann wie so vieles eine Blüte. Und da werden ganz viele als männlich bezeichnete und betrachtete Praktiken werden dann kritisiert. Zum Beispiel eben Gewalt, da wird auch häusliche Gewalt thematisiert. Es wird problematisiert, dass Kinder verprügelt werden. Alkohol ist ein ganz, ganz großes Thema, interessanterweise, oder Prostitution. Also viele, viele dieser als männlich geltenden Praktiken werden plötzlich in Frage gestellt. Und viele Historikerinnen und Historiker sprechen dann auch von einer Krise der Männlichkeit in dieser Zeit. Und wahrscheinlich hat hier wirklich ein sehr starker Shift stattgefunden. Es etabliert sich ein neuer Umgang mit dem Körper. Der Körper wird sorgsamer behandelt. Gesundheit spielt eine ganz große Rolle. Es gibt unendlich viele Hygienediskurse. Das geht auch in die problematische Seite, Rassenhygiene. Aber die Sterblichkeitsrate sinkt zum Beispiel, das Lebensalter steigt. Kindersterblichkeit sinkt ganz dramatisch. Die Menschen haben mehr zu essen. Und auch hier sehen wir wieder, das ist ja auch eine Zeit der Massenpolitisierung und ich würde auch sagen der Demokratisierung. Das können wir weltweit sehen. Und auch hier geht es eben einher mit eben einem neuen Umgang, einem sorgsameren Umgang mit dem Körper.
Das ist eine Schattenseite des Umgangs mit dem Körper, das haben Sie schon angesprochen, die Eugenik und auch letztendlich die Rassenlehre entstammte auch dieser Grundidee, auf den Körper zu achten.
Genau, das ist sowieso unwahrscheinlich interessant, dass oft diese großen Inklusionsprozesse, die Integrationsprozesse, wie wir sie eben um 1900 sehen, dass die sehr, sehr stark mit einer Abgrenzung einhergeht. In den USA ist es vielleicht am plakativsten, wo eben auch große demokratisierende Prozesse stattfinden. Die Frauenbewegung ist dort sehr stark und zugleich ist es die Zeit, in der das Lynching der Afroamerikaner einen Höhepunkt erfährt. Afroamerikaner sind bis dahin dann vollkommen entrechtet. Die haben ja eigentlich per Verfassung ein Wahlrecht. Und das wird in dieser Zeit annulliert. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Kolonialismus. Also wir sehen die große Massenpolitisierung und Inklusion und auch Demokratisierung in den Industriestaaten. Und zugleich gibt es eine ganz, ganz starke Abgrenzung gegenüber den Menschen in den Kolonien, deren Körper nicht geschützt wird. Also es gibt auch Kritik an den Kolonien, muss man auch sagen. Aber es ist ganz, ganz klar, dass das Menschen zweiter Klasse sind. Und dieses Gleichheitsgefühl, das man in den nordatlantischen Nationen empfindet, hat oft auch sehr viel mit der Abgrenzung gegenüber den Barbaren zu tun. Also die eigene Weisheit bestärkt dann auch nochmal die Inklusion und die Egalität innerhalb der westlichen Nationen.
Sprechen wir nochmal über Männer und Frauen. Sie haben das Stichwort Krise der Männlichkeit schon angesprochen. Davon reden wir ja auch heute. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, ist es ein Zufall, dass der Faschismus sein Haupt in jenen Jahren erhob, als die Frauen gleiche politische Rechte erhielten? Heißt das, diese Frauenbewegung hat den Faschismus ideologisch erst möglich gemacht?
Also ideologisch möglich gemacht würde ich nicht sagen, aber was man immer wieder beobachten kann, ist, dass es, wenn es große Fortschritte gibt, wie jetzt eben in der Zwischenkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg, wird in vielen Ländern das Frauenwahlrecht eingeführt, dass das zu einem starken Backlash führt. Der Nationalsozialismus und Faschismus, die haben natürlich viele, viele Ursachen, aber es liegt nahe, dass eine der Ursachen auch ist, dass es sozusagen eine große Irritation in der Geschlechterordnung gab, und der Nationalsozialismus zeichnet sich ja auch, und der Faschismus sehr, sehr stark, der durchaus, dass sie ein ganz, ganz klares Männerbild bieten. Also das sind Männer in Uniformen mit Fackeln, eben auch Männer, die brutal sind. Also dieses Mitleid, diese ganzen demokratischen Gefühle geraten in Misskredit und werden eben vollkommen entwertet.
Sprechen wir noch über die Ökonomie. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Sie schreiben, erst mit dem Aufkommen des Besitzes konnten sich die Leute für Demokratie engagieren. Heißt das, Kapitalismus und Demokratie gehen eigentlich Hand in Hand?
Also Kapitalismus ist, oder die Industrialisierung, je nachdem, wie man diese Prozesse nennen will, ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Voraussetzung. Ganz ähnlich übrigens wie Nation, das ist auch interessant, auch bei Nation, Inklusion und Exklusion. Und die Industrialisierung hat eben die großen, reichen Ressourcen zur Verfügung gestellt, die tatsächlich für eine Demokratie wichtig sind. Was wir heute sehen können, ist ja, es gibt zwar sehr, sehr reiche Länder, die keine Demokratien sind, aber es gibt keine gut funktionierende alte Demokratie, die nicht zu den absolut wohlhabenden Staaten gehört. Und das hängt einfach damit zusammen, Demokratie braucht wahnsinnig viel Geld. Wir brauchen zum Beispiel Schulen für alle. Und eben immer Demokratie, die mit diesem Anspruch auf Egalität, auf Gleichheit, nicht nur Schulen für ein paar wenige Bürger, die dann auch wählen dürfen, sondern wirklich für alle. Oder dass die Menschen dann genug Geld verdienen, um sich Zeitungen zu kaufen. Oder dass sie genug Geld haben, um ein relativ gutes Leben zu führen, das ihnen auch noch Muße lässt, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Die Senkung der Arbeitszeit gehört da auch dazu. Also es geht auch um eine Eindämmung des Kapitalismus. Ein ganz interessantes Spiel zwischen, dass der Kapitalismus sozusagen wahnsinnig aggressiv ist und die Menschen ausbeutet, aber gleichzeitig eben auch die Menschen ermächtigt. Die Arbeiterbewegung ist da wahnsinnig wichtig, ist ja auch ein Kind der Industrialisierung, und die dann eben auch sehr, sehr stark dafür sorgt, dass der Kapitalismus dann zu demokratisierenden Effekten führt.
Also Demokratiegeschichte ist eine Geschichte von Teilhabe und Menschlichkeit. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, verrate ich zum Schluss noch, was Hedwig Richter aus der Corona-Krise gelernt hat, nämlich eine Bestätigung der liberalen Demokratie und ein Beweis dafür, wie flexibel moderne Gesellschaften sein können. Herzlichen Dank für das Interview, Hedwig Richter, über Ihr neues Buch Demokratie, eine deutsche Affäre, erschienen bei C.H. Beck. Schönen Dank.
Ja, ich bedanke mich.